Hallo bei Zebras and Unicorns. Pioneers, das war mal die große Startup-Konferenz in der Wiener Hofburg, die österreichische Hauptstadt ein paar wenige Tage zu einem der Zentren von Tech-Europa gemacht hat. Diese Tage sind leider vorbei, aber Pioneers lebt trotzdem weiter, wenn auch in etwas anderer Form. Wie diese Form aussieht, das erfahren wir gleich nach der kurzen Werbepause. Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt geht's los. Jetzt begrüße ich im Podcast-Studio bei uns Anton Schilling und Thomas Gabriel, die beiden Chefs von Pioneers, wenn man so will, 2.0. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, ich habe es gerade gesagt, Pioneers 2.0. Viele unserer Hörer, Hörerinnen kennen das Pioneers Festival vor einigen Jahren. Pioneers gibt es immer noch. Was ist denn Pioneers heute? Für was steht ihr?
Ja, wir stehen heute eigentlich für Corporate Innovation und speziell Startup Innovation im Kontext Corporate. Wir haben eigentlich vor rund sechs, sieben Jahren, 2014 begonnen, neben der Events-Schiene schon sehr intensiv auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die innovativ werden wollen, die selbst auch Unterstützung dabei brauchen, die auch die Innovation aus der Startup-Welt sehr begrüßen. Und dementsprechend haben wir da frühphasig auch begonnen, diese Konzerne, mittelständische Unternehmen zu begleiten. Und das ist heute eigentlich unser Fokus geworden. Wir sind heute eigentlich hauptsächlich im Kontext Corporate Innovation unterwegs. Wir begleiten Unternehmen dabei, mit der Startup-Welt, aber auch eigene Startups aufzubauen und da in dem Fall neue Produkte, neue Services auf den Markt zu bringen. Ganz stark mit dem Fokus Innovation to Value, den wir gerade neu auch entwickelt haben. Und da eben ganz sukzessive darauf schauen, dass alle diese Innovationsvorhaben, die in der Pipeline sind, auch wirklich sich in einem Return of Invest sozusagen widerspiegeln, entweder finanziellen Wert auch widerspiegeln, auch Kunden dementsprechend was davon haben, an Nachhaltigkeitscharakter vielleicht mit reinbringen und auch auf Umweltziele einzahlen, beziehungsweise auch an gesellschaftlichen Wert mitbringen.
Anton, du bist ja schon länger mit dabei, neu an Bord. Thomas, bist du? Du hast ja gewechselt vom international tätigen großen Unternehmensberater EY hin zu einer, sage ich jetzt mal ein bisschen frech, kleinen österreichischen Bude. Sorry. Was hat dich zu
der Schütte vielleicht? Ne?
Oder so, ja. Was hat dich zu diesem Wechsel bewegt? Wo siehst du das große Potenzial bei Pioneers?
Also ich sehe sehr viel Potenzial im Thema selbst. Innovationen befeuern jegliche Transformation in Unternehmen. Und jetzt sehr, sehr stark durch Digitalisierung einerseits und durch die ganzen Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit andererseits. Das Unternehmertum hat mich schon immer angetrieben. Ja, ich war nicht immer bei EY. Ich habe ja viele Jahre, mittlerweile kann man sagen Jahrzehnte, in der Unternehmensberatung verbracht und habe Corporates weiterentwickelt und auch mit meinen Partnerkollegen die Contrast Management Consulting von nahezu null weg mit aufgebaut zu einem führenden Player in Zentraleuropa. Und wir haben uns dann entschieden, unser Unternehmen an größeren Verbund anzuschließen und haben das Unternehmen an EY verkauft. Und jetzt durfte ich mittlerweile auch 5 Jahre Erfahrung sammeln in einem Corporate. War sehr, sehr lehrreich, habe viel gelernt, ja, viel mitnehmen können für die Unternehmen, die ich berate. Auf der anderen Seite war es jetzt wieder Zeit für mein Entrepreneur-Gehen und meinen unternehmerischen Spirit. Und da gab es schon sehr lange Kontakte und jetzt war die Zeit reif, wo das einfach gepasst hat und wo wir gemeinsam, der Anton und ich, natürlich noch immer supported von Startup 300, hier Pioneers neu aufstellen und als wirklich einem Player, der Unternehmen hilft, mit Innovationen die Organisationen zu transformieren.
Okay, das heißt, du bist zurückgekehrt zum Unternehmertum eigentlich.
Genau, ne? So kann man das sagen.
Okay, also mal ein Exit auch hingelegt und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Okay, dann lasst uns ein bisschen sprechen über diese Innovationsprogramme, die sie für Corporates umsetzt. Innovation, das ist ein breites Wort, da kann man viel und nichts und alles darunter verstehen. Wie macht ihr das jetzt ganz praktisch? Ich weiß von euch, ihr habt dieses Jahr großes Entrepreneurship-Projekt für ein ganz großes österreichisches Corporate umgesetzt. Aber gebt uns mal so einen Überblick. Was gibt es da alles für Spielfelder, auf denen ihr jetzt unterwegs seid?
Ja, also ich würde vielleicht das Wort Corporate Innovation nochmal irgendwie auf den Bereich Startup-Innovation ein bisschen nochmal fokussieren. Also wir sind definitiv da speziell in den letzten Jahren vor allem im risikobehafteten Innovationskontext unterwegs, also Venture Building, wenn man so mag, oder auch quasi Startup Building in dem Umfeld unterwegs und daraus resultierend auch den Begriff Corporate Innovation ein bisschen fokussierter, wo wir da unterwegs sind. Und die Formate, die wir dort speziell umgesetzt haben, sind, wie schon eingangs erwähnt, immer so ein bisschen aus der internen Brille getrieben. Was ist das Problem? Was ist irgendwo die Herausforderung? Wo gibt es irgendwo Innovationsfelder, die beackert werden können? Und wie können wir daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Produkte entwickeln, neue Services bauen? Entweder gemeinsam mit existierenden Startups, mit existierenden Technologien, die schon am Markt vorhanden sind, oder auch teilweise intern entwickelt und gemeinsam mit den Corporates von null auf aufgebaut.
Ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, es braucht in den Unternehmen teilweise sehr viel Veränderung, dass Innovation wirklich, wirklich aufgenommen wird und wirklich implementiert wird. Ja? Speziell Innovation, die sich in, wir würden jetzt sagen, in Horizont 3 mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Geschäftsfeldern abspielt, ist sehr, sehr anspruchsvoll, dass die Unternehmen das absorbieren können. Ja? Und wir versuchen hier auch, den Corporates ein bisschen zu helfen, hier ihr gesamtes Innovationssystem in Summe weiterzuentwickeln. Da braucht es einerseits eine Innovation Architecture, dass ich die richtigen Organisationseinheiten habe, dass ich die richtigen Boards habe, die richtigen Formate habe, bis hin zu der Definition von Verantwortlichen für einzelne Suchfelder. Dann muss sie irrsinnig viel, im Bereich der Innovation Enabler abspielen. Dass genügend Ressourcen zugeordnet sind, dass die richtigen Skills da sind, dass auch die richtigen Partnerships da sind, um hier Innovation laufend vorantreiben zu können. Und für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich im ganzen Prozess Transparenz drinnen habe. Und wir nennen es Innovation Impact, weil letzten Endes mache ich das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern es soll am Ende des Tages ein gewisser Wert rauskommen. Der Anton hat es ja schon vorher angesprochen, das ist nicht immer nur ein finanzieller Wert. Es ist ein Customer Value, Ecological Value, Societal Value. Es kann ganz, ganz vielschichtig sein. Und es geht auch darum, im Unternehmen zu wissen, was passiert denn innovationsmäßig. Ja, viele Unternehmen wissen das in Teilbereichen, aber nicht gesamthaft. Ja. Das sind immer Grundvoraussetzungen, um dann wirklich eine saubere Innovation Delivery mit unterschiedlichen Methoden. Ja, das kann ein Entrepreneurship-Programm sein, das kann ein Startup-Collaboration sein, das können interne Dinge sein, um dann Innovation letztendlich zu delivern und diesen Wert auch zu schaffen.
Ich beobachte das ja schon mehrere Jahre und diese Innovationsprogramme, sei es jetzt Accelerators oder Inkubatoren oder Entrepreneurship-Projekte, die gibt es ja auch in österreichischen Unternehmen schon einige. Oft hatte ich immer das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Feigenblatt, so mit, ja, wir sind innovativ und dann gab es ein Demo-Day und dann wurden tolle Projekte präsentiert, aber die sind dann auch oft wieder versandet. Woran liegt das und hat sich das auch geändert oder liegt das irgendwie an der Einstellung der Corporate Manager, warum das dann nicht klappt oder wo sind da so die Stellhebel?
Ja, ich glaube, an den Antworten von uns beiden vorhin hat man eh auch ein bisschen so die Perspektiven gesehen und auch einen der Gründe gesehen, wieso wir uns eigentlich dann zusammengeschlossen haben. Also ich glaube, man muss schon selbstkritisch auch sein und sehen, dass die letzten Jahre wir viel Innovationsprogramme, viel Buzz kreiert haben, im Corporate-Kontext speziell. Aber wenn man so ein bisschen einen Schlussstrich mal ziehen würde und eine Erfolgsrechnung ziehen würde, dann bleibt auch gar nicht so viel übrig. Ja? Und wir haben auch gesehen, dass das unterschiedlichste Faktoren sind, die damit einherspielen. Speziell auch so ein bisschen strategische Verankerung, auch wirklich Portfolio-Management aufzubauen, über Jahre hinweg das sukzessive aufzubauen, dementsprechend auch kalkulatorisches Risiko irgendwann berechnen zu können und auch den Return berechnen zu können. Das sind sicher die Dinge, die in der Vergangenheit einfach sehr weniger gemacht haben und dementsprechend auch speziell das, was der Thomas auch mit seiner Erfahrung damit einbringt, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft von Corporate Innovation ist und wir halt stark daran glauben, dass es auch so ein bisschen einen Neustart von diesen Corporate Innovationsaktivitäten braucht.
Ich denke, die Unternehmen haben das durchaus ernst genommen und sicher gute Leute dort reingesetzt und auch viel investiert. Aber das hat sich jetzt hauptsächlich abgespielt in wirklichen im Horizont 3, vielleicht ein bisschen im Horizont 2. Das ist nun mal risikobehaftet. Und das braucht nun mal, wie man im Silicon Valley sieht, eine große Anzahl und ein bisschen ein Klick da oder dort. Ja, und damit auch einen langen Atem. Ja. Und das wird weiter zu befeuern sein, überhaupt keine Frage. Aber unser Anliegen ist es, Innovation auch ein bisschen breiter zu denken. Nicht nur in dem Horizont 3 unterwegs zu sein, sondern auch die Standard-Innovation am Kerngeschäft dran und mit einer Kerngeschäfterweiterung systematisch voranzutreiben. Ja. Und da waren ja österreichische mittelständische Unternehmen und auch ganz große super gut. Sonst hätte man nicht Weltmarktführerpositionen in so vielen Feldern. Also dort funktioniert es ja, aber dennoch durch ein, glauben wir zumindest, durch einen systematischen Innovationsmanagement-Approach ist da noch mehr drinnen und kann man diese Transformation powered by Innovation noch stärker und schneller vorantreiben.
Jetzt habe ich schon auch eingangs erwähnt, ihr habt auch darüber gesprochen, es gibt Accelerator-Programme, es gibt die Möglichkeit, dass sich Corporates Fonds anschließen, um in Startups zu investieren, es gibt Entrepreneurship-Programme. Was funktioniert da jetzt eigentlich am besten? Also das letzte große Projekt war Entrepreneurship bei euch und kein Accelerator. Ist das so ein bisschen der Trend hin von diesem Outsourcing der Innovation an Startups hin zu Insourcing, also ich lasse meine eigenen Mitarbeiter die Innovation vorantreiben?
Also für uns sind das unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die allesamt ihre Berechtigung haben und in Wahrheit gilt es herauszufinden, in welcher Ausgangssituation und zu welchem Zeitpunkt ist denn was gescheit. Ja? Ein Entrepreneurship-Programm ist in Wahrheit ein Programm, wo ich versuche, intern meine Leute zu mobilisieren, die Innovationskraft zu fördern, ja, zu motivieren und irgendwie so Startup-Methoden da in ein großes Corporate hineinzubringen. Und man glaubt gar nicht, welche Kraft da in manchen Corporates steckt. Ja. Wir haben da ganz, ganz tolle Erfolge bei dem einen Konzern, das du angesprochen hast, und jetzt beim zweiten börsennotierten Unternehmen. Das sind ganz tolle Programme, wo am Ende dann super Ideen rauskommen, wo der Vorstand dann drinnen ist und wo gefundet wird. Ja. Das letzte Programm bei einem großen Maschinenbauer sind 5 von 6 Ideen vom Vorstand gefundet worden mit Millionenbeträgen. Ja. Also das sind schon ganz, ganz tolle Formate, aber das ist halt nur ein Format. Ja. Da drumherum muss ich den Rest halt auch zusammenfangen und da Transparenz hineinbekommen.
Mhm. Bleiben wir vielleicht beim Thema Entrepreneurship. Jetzt will ich mal vorweg fragen, was ist denn das berühmteste Entrepreneurship-Projekt, vielleicht auch weltweit, wo man sagen kann, so hat es super funktioniert, da wollen wir auch hin. Fällt euch was ein?
Also was wir sehen in Deutschland zum Beispiel mit der SAP, dass die das sehr im großen Stil mittlerweile betreiben und dementsprechend auch verstanden haben, dass man jährlich mehrere Startups ins Rennen schicken muss, mehrere Ideen auf die Reise schicken muss und die starten auch jährlich so ihre 25 bis 50 Ideen, die in die Pipeline geworfen werden und daraus resultierend einfach mittlerweile im ganz großen Stil auch Returns ernten. Und diesen Ansatz, mal grundsätzlich breiter zu denken und größer zu denken, in dem Kontext, der ist schon wahrscheinlich eine Vorreiterrolle. Ich würde nicht sagen, dass es...
Ist Qualtrics eins dieser Beispiele? Die haben die SAP-Tochterfirma, die da kürzlich an die Börse gegangen ist.
Ich kann gar nicht sagen, ob die aus dem Entrepreneurship-Programm entstanden sind, aber wenn, dann ist es sicher ein Erfolgsergebnis. Ja.
Für mich ist Entrepreneurship Next Level eigentlich das, was die großen Tech-Giganten aus Amerika tun. Im Prinzip ist da das ein laufendes Entrepreneurship-Programm, wo einfach die Firmen so gebaut sind, so gestrickt sind, ja, dass Ideen hochkommen, dass da automatisch Logiken gibt, wie das funktioniert. Dann gibt es ein laufendes Funding, ein laufendes Scheitern, ein laufendes Wiederprobieren. Ja. Also so müsste man eigentlich viele große Corporates hinentwickeln, um einfach das als genetischen Code mehr oder weniger schon in den Unternehmen drinnen haben. Ist bei uns teilweise nicht so, speziell in ganz großen Organisationen. Und deswegen müssen wir schauen, mit eigenen Formaten hier ein Stück weit Inseln zu schaffen, die sie dann ausweiten und ausbreiten, bis es dann wirklich zur gelebten Routine wird, standardmäßig.
Okay, also so ergibt das natürlich auch Sinn für mich, wenn ich jetzt mich hineindenke, zum Beispiel in Google, mit den Google X Labs, da sind eine Reihe von Unternehmen hervorgegangen. Das berühmteste ist wahrscheinlich Waymo, selbstfahrende Autos. Ja. Okay, alles klar. Und Da ist es ja wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, eben diesen Intrapreneuren genug wahrscheinlich am Ende Zeit und Geld zu geben, damit sie das machen können, was sie gerne machen.
Deswegen ein eigener Punkt, wenn wir aufs Innovationssystem draufschauen, die Innovation Enabler, wo genau die Zeitressourcen und finanzielle Ressourcen und auch Partner-Capabilities eben drinnen sind.
Mhm. Und bei Google gibt es ja die berühmten 20% der Arbeitszeit, die man diesen Projekten widmen kann. Das kann jetzt wahrscheinlich nicht jedes österreichische Unternehmen auch so anbieten. Ja. Aber wie macht man es gut, optimal? Gibt es ja Erfahrungswerte bei euch?
Also bei Programmen selbst gehen wir durchaus sogar ein bisschen größer rein als die 20%. Und das haben wir auch aus den vergangenen Projekten immer wieder gesehen, dass mit den 20% selbst jetzt noch nicht irgendwie sofort die Welt bewegt wird. Also die Intrapreneure, die da wirklich aktiv involviert sind, die sind einerseits sehr, sehr stark über diese 20% hinaus auch involviert. Und andererseits merkt man aber auch einfach die Motivation und dementsprechend auch das Empowerment, das da stattfindet, bewegt die auch dann über die klassische Arbeitswoche hinaus aktiv zu werden. Und das ist ganz ein positives Ergebnis auch, dass man dann sieht, dass diese Intrapreneure auch einfach ihre Motivation, das Produkt, dieses neue Service auf den Markt zu bringen, auch so weit bewegt, dass sie da einfach quasi auch ein bisschen die Extrameile gehen.
Aber Ressourcen freizuspielen, Zeitressourcen freizuspielen, ist sicher ganz ein wichtiger Schlüsselfaktor. Ja. In Österreich sagt man immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Genauso ist es da ein bisschen, ja, dass man zwar schön in Klausuren aufschreibt, was für Innovation Fields of Play alles wichtig sind, was für Trends daherkommen, die auf uns einwirken werden. Und dann, wenn es darum geht, wer kümmert sich darum, wer versucht, den Trend weiter zu verfolgen, wer schaut, was tut sie da, was gibt es für Startup-Ökosystem, gibt es wieder keine Ressourcen. Das heißt, Zeitressourcen ist ganz, ganz wichtig. Und das ist dann oft nur eine Initialzündung, wo dann auf einmal mehr und mehr Leute begeistert sind für das Thema und in ihrer Freizeit vielleicht einiges tun, weil sie einfach so drauf stehen und das ein Hobby wird. Ja.
Also Zeit ist das eine, Geld ist natürlich das andere.
Geld ist das andere natürlich.
Ich habe das ja vorher schon erwähnt, Beispiel der Maschinenbau, glaube ich, hast du vorher gesagt, hat dann ein paar Millionen locker gemacht, um diese Entrepreneurship-Projekte auch zu funden. Ist das die Größenordnung, in denen CEOs denken müssen, wenn sie sowas anfangen? Müssen sie dann schon am Anfang wissen, okay, das kostet dann aber auch siebenstellig plus?
Ja, muss nicht immer siebenstellig plus sein, aber wenn ich auf ein ganzes Bundle drauf schaue und ich wirklich ernsthaft, ja, in diesen dritten Horizont was entwickeln will, dann wird das Geld kosten. Vielleicht nicht gleich alles auf einmal, aber bis ich die Idee durchfüttere und weiterentwickle und größer mache, kostet das Geld. Das ist überhaupt keine Frage. Und mit dem Mindset, das sagen wir auch den ganzen Vorständen, mit denen wir sprechen, wenn du das ernst nimmst, dann wird es dich Zeit, Ressourcen und Geld in Summe kosten und hoffentlich steht am Ende dann auch ein Value. Ja. Und im Prinzip Innovation kostet am Anfang immer Geld letzten Endes, ja, aber hoffentlich kommt am Ende wesentlich mehr Wert raus. Ja. Und ein Professor von mir an der Uni hat immer gesagt, angesprochen auf den Unterschied zwischen Forschung und Innovation. Ja. Er hat gesagt, aus Forschung, in der Forschung macht man aus Geld Ideen und in der Innovation macht man aus Ideen Geld. Mhm. Ja, aber dennoch, ja, um die Ideen konkreter zu machen, kostet es am Beginn Geld, aber das kommt dann hoffentlich mehrfach zurück.
Ich glaube, das Spannende, vielleicht ganz kurz noch dazu, ich glaube, das Spannende an dem Startup-Innovationsansatz ist ja, dass man sehr frühphasig auch Ideen wieder killen möchte, wenn man es überspitzt formuliert, dass man auch sehr frühphasig erkennt, wann eine Idee vielleicht keine Erfolgschance hat und dementsprechend auch keinen Return bringen wird, dementsprechend auch anfangs nicht viel investieren muss, um so eine Erkenntnis zu gewinnen und schnell auch wieder eventuell die Idee weiterentwickelt oder entsprechend diese Idee auch wieder ad acta legt und sich auf andere Ideen konzentriert. Und dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass einmal am Anfang eher breit viele Wetten sozusagen platziert werden müssen und dann natürlich hinten raus schon intensiver auch Kapitalbedarf entsteht, der dann auch irgendwo sichergestellt werden muss, weil sonst natürlich auch diese Returns nie kommen werden.
Mhm. Okay. Und wir versuchen sehr stark mit unseren Kunden in der Strategie einen Anker zu setzen. Und sagen, wo läuft die Strategie hin, wo ist hier Innovation verankert? Und dann definieren wir gemeinsam Innovation Fields of Play. Das heißt, wo wird denn Innovation passieren oder wo passiert denn jetzt schon Innovation? In der gesamten Branche, in den beachteten Branchen, in den Unternehmen, in den Competitor-Organisationen. Um dann eine Innovationsstrategie letztendlich zu definieren, weil ich muss mich nicht auf alle Fields of Play draufsetzen, aber ich sollte mir meine Suchfelder definieren, sagen, da spielen wir mit. Da will ich, dass wir uns auskennen. Da will ich wissen, welche Technologien entstehen, da will ich wissen, welche Startups entstehen, da will ich wissen, was macht die Konkurrenz, was machen benachteiligte Branchen und das so konsequent dann durchzuziehen.
Okay, ja. Und erwähnt wurde schon, man muss Geld in die Hand nehmen, sei es sechsstellig, sei es siebenstellig, vielleicht ist es mal auch achtstellig, man weiß es ja nicht.
Vielleicht sind es auch nur mal vierstellige Werte. Ja.
Oder nur vierstellig. Ja. Aber jedenfalls irgendwann mal wird dann der Vorstand sagen, so und jetzt schauen wir uns an, Return on Investment. Wie misst man den am Ende? Ihr habt ja schon gesagt, das ist jetzt nicht immer nur das Cash, was wieder reinkommt, sondern es kann auch auf die Umwelt einzahlen, auf die interne Kultur und so weiter. Wie messt ihr das?
Also hier diese Wertdimensionen, die haben natürlich alle eigene Metrics, auch abgeleitet aus der Strategie. Der Financial Value ist leicht zu messen. Das ist irgendwie ein Return on Investment, Economic Value Added, der geschaffen wird, wie auch immer. Ja. Am Ende des Tages läuft es bei vielen Investments natürlich darauf hinaus, dass hier Mindestmaß an Return zu schaffen ist. Aber wir kriegen mehr und mehr andere Aspekte mit rein. Jetzt nicht zuletzt über das Thema Nachhaltigkeit, wo einfach ein CO2-Footprint ein ganz wesentliches Thema ist, wo das Thema Recycling ganz, ganz wesentlich ist. Und es kann sein, dass das halt eine tolle Innovation ist, die mir hilft, meinen CO2-Footprint in Summe zu reduzieren. Und zahlt enorm auf dieses CO2-Reduktionstarget ein. Ja. Kostet vielleicht ein Geld, ja, aber hilft mir hier enorm weiterzukommen. Und am Ende des Tages wird es wieder Geld bringen, womöglich, weil wenn die CO2-Zertifikate teurer und teurer werden, hat sich dieses Investment schon wieder ausgezahlt. Ja. Also viele unterschiedliche Metrics oder im Societal-Bereich, dass man einfach bei den Lieferanten fair spielt, ja, dass man da gewisse soziale Standards durchsetzt mit irgendwelchen innovativen Ansätzen oder Investments, bis hin zu Diversity-Fragestellungen. Ja.
Jetzt geht es so weit, dass wir teilweise Ideen begleiten, die auch von der Pike auf als selbsttragendes Geschäftsmodell aufgebaut werden, wo wir wissen, okay, da müssen wir nicht unbedingt einen Financial Return bringen, aber die Ideen zahlen am Ende auf die Nachhaltigkeitsziele ein des Unternehmens. Die Ideen liefern einen gesellschaftlichen Beitrag, der Relevanz hat. Und dementsprechend wird auch das Geschäftsmodell schon so aufgebaut, dass vielleicht nur ein Nullsummenspiel wird, aber diese Werte auch bedient werden und dementsprechend auch ein Return entsteht.
Social Entrepreneurs, im Wald ist das nichts anderes als NGO-Startups, wenn man so will.
Okay, ja. Und wie geht man jetzt mit dem Thema Innovation um? Entrepreneur erfindet, nehmen Sie irgendein ganz tolles Beispiel, erfindet Waymo, das selbstfahrende Auto. So, jetzt ist das innerhalb des Unternehmens entstanden und der Entrepreneur sagt, das ist eigentlich ein Milliarden-Business, ist aber auch meine Idee, her mit der Idee. Wie geht man damit um? Wem gehört dann die Idee? Gehört die dem Corporate und der arme Entrepreneur hat am Ende nichts davon, außer seinem Gehalt und einer schönen Zeit?
Ganz spannendes Thema. Also es gibt wahrscheinlich auch derzeit noch keinen Silver Bullet, den man jetzt quasi als Blueprint für alles heranziehen würde. Aber was wir schon sehen, ist, dass eben auch in der Vergangenheit, speziell in diesem Bereich Innovation Governance und wer hat welche Incentives, Alignment of Interest von allen Beteiligten, da durchaus auch viele Fehler passiert sind. Und das wird definitiv immer relevanter und auch das Thema wird immer präsenter. Ich glaube, dass es auch am Ende des Tages eine gewisse Maturity jetzt erreicht hat, das Thema, dass man sich damit aktiv auseinandersetzen muss und auch den Mitarbeiterinnen, die daran beteiligt sind, entsprechende Incentives bieten muss, was da rauskommt. Und diese Denke ist aber in den Konzernen mittlerweile vorhanden. Also wir sehen durchaus, dass sich da auch jeder dem bewusst ist. Es gibt noch keinen 0815-Ansatz, den man drüber stülpt, aber wir sehen, dass wir individuell mit den Teams mittlerweile schon Lösungen finden, die dann auch so ein Alignment of Interest herstellen. Ja.
Und da sehen wir auch viele Corporates, die sehr fair mit den Ideengebern umgehen, bis hin zu der Gründung von gemeinsamen Unternehmen, wo das Corporate investiert und wo der Ideenbringer auch mit Anteil mit dabei ist. Ja.
Also im Optimalfall, sage ich jetzt mal, sind die Entrepreneure dann, bekommen eine eigene GmbH, Das Corporate ist vielleicht Minderheitsgesellschaft oder holt sich 49%. Und es ist noch Raum zum Wachsen da, um vielleicht auch extern eine Finanzierungsrunde machen zu können.
Genau, genau, genau so ist es. Und hier in dem ganzen Konzert spielen wir auch eine Rolle, wo wir auch gerne hier ins Risiko gehen und mit Corporates gemeinsam hier quasi dieses Unternehmen dann und vielleicht einen weiteren Gründer dieses Unternehmen weiterentwickeln und aufbauen. Ne? Also quasi nicht nur ein reiner Beratungsansatz, sondern wir gehen ins Risiko, ja, mit niedrigeren Beratungstagsätzen und wenn es gut geht, haben wir am Ende dann eine Wertsteigerung.
Aber du sprichst einen ganz spannenden Bereich auch an, finde ich. Also der, den wir auch oft intern schon diskutieren, ist, dass ja, wenn man die VC-Welt heute betrachtet, die durchaus einige Jahre, sage ich mal, dem Thema Corporate Innovation und so weiter voraus ist und dementsprechend auch schon viel besser weiß, wie Startup-Portfolio-Management und so weiter funktioniert, da durchaus, glaube ich, auch Analogien in die Corporate-Welt gezogen werden können. Und am spannendsten wird es dann eigentlich auch, wenn es um Skalierung geht von Corporate Innovation und wir halt auch sehen, dass viele VCs dann eigentlich auch spannende Partner wären für diese Unternehmen und daraus dann eigentlich auch irgendwo resultiert, dass man eigentlich schon sehr frühphasig überlegen muss, was wären denn Anreize für einen VC später einzusteigen und welche Strukturen muss man schaffen, damit auch VCs einsteigen wollen überhaupt, damit man überhaupt später Skalierungsmöglichkeiten hat mit dem Corporate Vehicle. Mhm.
Wobei wir selbst als Pioneers nicht in eine reine Finanzierungsrolle gehen würden. Ne? Das machen unsere Schwestergesellschaften, das machen andere Venture Capital Geber. Wir wären eher als Geburtshelfer mit dabei, die bereit sind, auch durch ein Commitment hier ins Risiko mitzugehen. Ne?
Das führt mich auch zur nächsten Frage. Wie schaut eigentlich euer Geschäftsmodell bei Pioneers jetzt aus? Also ich bin jetzt in das Gespräch gegangen in der Annahme, okay, das ist Consulting-Business, aber ist es nicht nur, denn ihr wollt
es
euch
ja durch... Es ist momentan vorrangig Consulting-Business, aber wir überlegen natürlich auch, wie können wir unseren Kunden zeigen, dass wir voll committed sind und sind da offen für variable Preismodelle bis hin zu unternehmerischen Beteiligungen.
Das wäre dann Cash Investment oder Work for Equity oder
genau. Work for Equity würde wahrscheinlich am ersten sozusagen irgendwo ein Modell sein, das da naheliegend ist. Und wir sehen auch, dass man entsprechend bei gewissen Venture-Vorhaben entsprechend dieses Risiko auch mittragen müssen. Sonst sind wir auch nicht credible in den Bereichen.
Die Nachfrage ist da. Ja, wir sehen das, wie begehrt unsere Mitarbeiter in Summe sind, wenn Corporates in Richtung Venture-Building-Aktivitäten gehen. Und deswegen, ich glaube, das wird wieder ein Thema in Zukunft werden.
Wenn man sich jetzt die ATX-Unternehmen hernimmt zum Beispiel, wie viel Prozent davon sind schon irgendwie so in die Richtung unterwegs? Ist das schon die Mehrheit oder gibt es noch Luft nach oben?
Ich glaube, wahrscheinlich Investitionsanträge hat jeder Vorstand eines ATX-Unternehmens schon am Tisch gehabt, ja, denke ich. Ja. Zu Startup-Beteiligungen und so weiter.
Wie viel machen es dann wirklich?
Ja, da habe ich jetzt natürlich keine statistischen Werte, aber...
Also gefühlt, glaube ich, ist das schon bei allen ATX-Unternehmen ein großes Thema mittlerweile und es gibt kaum welche, die sich jetzt dem Thema komplett außen vor lassen. Also da gibt es, glaube ich, auch jetzt, wenn man jetzt die Gegenthese anstellen würde, wie viele machen es noch gar nicht, da gibt es ganz wenige, glaube ich, die das mit Ja beantworten würden.
Okay, jetzt haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja Rieseninvestments gesehen, Bitpanda, GoStudent, Adverity und so weiter und so fort. Beflügelt das dann auch diese Corporate-Innovationsbestrebungen, wenn die sehen, jetzt ist Bitpanda plötzlich mehr wert als so manches ATX-Unternehmen von einem Tag auf den anderen?
Der Druck der Aktionäre erhöht sich natürlich, ja. Und der Anteilseigner, wo man sagt, nur bei denen geht's, ja, jetzt, was ist mit eurer Innovation? Ja? Also so jetzt salopp gesprochen. Ja? Gleichzeitig schaut man natürlich schon ein bisschen mit Verwunderung auf diese Bewertungen. Ja? Wenn man ein traditionelles Unternehmen führt und immer an EBIT-Multiples irgendwie den Wert festmacht, da staunt man schon, welche Bewertungen da so zustande kommen. Ja? Also ich glaube, es ist einerseits ein bisschen, warum käme man nicht da? Tut es doch. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn es nur gut geht, ja, wie soll sie diese Bewertung wieder zurückverdienen? Ja?
Aber es wird die ganze Sache wahrscheinlich noch zusätzlich beschleunigen.
Natürlich, natürlich. Ja. Also es ist, glaube ich, jedem Vorstand, jedem Geschäftsführer klar, dass es ein Riesenerfolgsfaktor für sein Unternehmen ist, wie er mit Innovation umgeht. oder wie sie mit Innovation umgeht. Ja. Innovation auf der Produkt- und Service-Seite, Innovation bei den Prozessen, Innovation in der gesamten Organisation ist der Treiber. Powered durch die Digitalisierung, durch die Nachhaltigkeit, getrieben durch die Regulatorik und durch das veränderte Kundenverhalten. Das ist jedem klar. Die Unternehmen werden in 10, 15, 20 Jahren anders ausschauen.
Okay. Was bedeutet das für eure eigene Firma? Das heißt, eigentlich müssten euch die Türe einlaufen und sagen, wir wollen diese Innovationsprogramme, oder?
Also wir können uns momentan nicht beklagen, sagen wir so. Das Thema ist heiß, ja. Aber wir schlagen uns natürlich mit allen möglichen Konkurrenten genauso herum, weil dieses Thema haben natürlich viele andere Berater auch für sich entdeckt. Aber ich glaube, wenn man zum Schmied gehen würde, nicht zum Schmiedel, dann ist man bei Pioneers gut aufgehoben.
Okay, alles klar. Die angesprochenen Mitbewerber, wer sind die? Sind das so Firmen, wo du früher mal gearbeitet hast, oder sind das internationale Player?
Das beginnt bei den großen Strategieberatern. Das geht weiter dann zu den Technologieberatern, den großen. Dann natürlich die Big Four spielen da eine Rolle und eine ganze Reihe von sehr spezialisierten Einheiten, die entweder über die Sektorspezialisierung kommen oder über funktionale Spezialisierung, sei es jetzt Nachhaltigkeitsberater, Digitalisierungsberater und natürlich jede Menge Innovationsboutiquen. Also es fahrt wird uns nicht momentan gerade auf der Wettbewerbslandschaft.
Okay, also da muss man sich auch mal durchsetzen. Meine letzte Frage, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was erzählt sie mir dann? Was ist euch in diesem Jahr gelungen im Optimalfall?
Wir haben dich vor einem Jahr nicht belogen.
Okay, das wünsche ich mir auch.
Und ich wünsche mir, dass wir eigentlich wünsche ich mir, dass wir über fast eine Verdoppelung des Umsatzes reden. Und dass man die neuen Preismodelle und Wertgenerierungsmodelle auch schon mal gut ausgetestet haben.
Okay.
Anton? Ich würde mir zusätzlich noch wünschen, dass man auch in der Entwicklung der Corporate Innovationslandschaft vielleicht nochmal so einen Schritt machen, wie wir ihn die letzten 2-3 Jahre gemacht haben. Also dass auch corporate-seitig da einfach dieses ganze Thema noch höheren Stellenwert bekommt, dass auch man in der Herangehensweise auch merkt, dass da merklich mehr dahinter steckt und auch die Vorgehensweise dementsprechend professioneller wurde. Nicht, dass sie nicht professionell war in der Vergangenheit, aber ich glaube, auch wir alle haben da einfach enorm viele Learnings aus diesen ersten Jahren, aus dieser ersten Dekade sozusagen Corporate Innovation gezogen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir in einem Jahr nochmal einen ganzen Schritt weiter vorne sind.
Okay, super. Anton, Thomas, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Ja, das waren Anton Schilling und Thomas Gabriel, die beiden Chefs von Pioneers, einer Innovations- und Beratungsagentur aus Wien, im Gespräch über Intrapreneurship und Accelerator-Programme von Corporates. Das war's von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit tollen Gästen bei Zebras and Unicorns melden. Bis dann und ciao.